Oh Mann, ich sollte Stand-up-Comedian werden.
Du solltest erstmal lernen, hier dein Mikrofon richtig zu bedienen, bevor du dich auf der Bühne stellst.
Oh. Hallo und willkommen zur 27. Folge Code Culture Podcast. Wir sind heute wieder im Studio für euch da, um über Code und Nerdkultur zu reden. Ich hoffe, ihr seid alle safe und gesund zu Hause, eingekuschelt bei dem kalten Wetter.
Das war jetzt aber eine sehr positive Begrüßung. Ja. An einem Tag mit den höchsten Corona-Fallzahlen seit immer. Wir sollten uns vielleicht nochmal vorstellen, ich bin Markus, ich bin CTO der Accentra GmbH, also Informatiker, und du bist auch Informatiker, Lukas.
Ja, richtig, ich bin ein ausgelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und bin Developer bei der Accentra GmbH hier in Pfaffenhofen an der Ilm.
Und wir reden einmal die Woche über alles, was so mit Code und Kultur und Nerdkultur und wichtigen News aus der Tech-Szene zu tun hat.
Ganz und viel über Apple.
Ja, ein bisschen über Apple und durchaus auch mal ein bisschen kritisch, aber bevor wir kritisch über Apple reden, erstmal der Wochenrückblick. Ich war nämlich in einem Meetup. Meetups sind ja normalerweise so Dinger, wo man abends hingeht und Pizza bekommt. Und jetzt in der Corona-Zeit sind die Meetups eher Dinger, die man sich auf Zoom anschaut und wo man keine Pizza bekommt. Allerdings offensichtlich sehr gute Unterhaltung. Weißt du, was Zoom-Bombing ist?
Nee.
Also die Java User Group in München, die hatten einen Zoom-Link ins Internet gestellt, wo dann eben diese virtuelle Workshop hätte stattfinden sollen. Es ging da so um Security und Security Scans, das ist jetzt weniger wichtig. Aber der Link war öffentlich und sie hatten es irgendwie verpennt, dieses Zoom-Meeting als Seminar zu kennzeichnen. Und sie haben praktisch ein ganz normales Zoom-Meeting gemacht, wo jeder seinen Bildschirm übertragen konnte und sein Mikrofon anmachen durfte. Und das hat sich wohl offensichtlich auf 4chan rumgesprochen, dass es dieses Zoom-Meeting gab. Und da waren dann relativ schnell 10, 20, vielleicht auch 30, ich würde mal sagen Menschen, also
Trolls
drin. Und also mein Bedarf an dem N-Wort, an syrischer Propaganda und den Abbildungen von humanoiden Geschlechtsteilen für dieses Jahr ist erschöpft. Und die älteren Herren, die Moderatoren der Java User Group waren jetzt auch nicht so wirklich kompetent, diese ganzen Trolle da rauszuwerfen und den Raum abzudichten, weshalb sich dieses ganze Spektakel über 15 Minuten hingezogen hat.
Ah, perfekt.
Also wir hatten dann 15 Minuten syrische Propaganda und lustig gemalte Geschlechtsteile und alles irgendwie sehen dürfen, / müssen, bis dann der Laden dicht war und Sven Ruppert dann erzählen konnte, wie man Security macht. Fand ich jetzt
also
nicht so gut.
Also nicht so, auf jeden Fall.
Ja, nicht so. Und man muss auch sagen, er war ein bisschen pisst, weil ich glaube, also wer ihn kennt, Sven Ruppert ist unser allerliebster Java-Hardliner und er arbeitet gerade, ich glaube, bei JFrog und hat auch über JFrog und über die Tools von JFrog in Sachen Security berichtet. Und das war jetzt nicht so geil, da irgendwie dauerhaft gestört zu werden.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es kommt irgendein Störgeräusch.
Störgeräusch?
Nee, immer so, das hört sich an, als würde irgendwie so ein, als würde der Tisch irgendwie verrückt werden. Oder mein Stuhl knarzt.
Ja, dein Stuhl
so,
ist es vielleicht, der knarzt. Im absoluten Notfall kriegen wir das mit dem RX8 wieder raus, weil den habe ich mir heute geshoppt tatsächlich von Isotope, den RX8. Das ist so ein Plugin, mit dem man
Audio... Ist das nicht ein Auto von Mazda?
Vielleicht auch.
Ja, ist es.
Ja, aber es ist auch ein geiles Plugin, kostet ein bisschen Geld, aber ich glaube, damit können wir unseren Podcast noch ein bisschen geiler machen.
Genau, falls ihr uns finanziell unterstützen wollt.
Kauft Software bei Accentra GmbH, damit wir mehr Geld kriegen.
Ich könnte eigentlich ja mal meinen privaten Stream hier pluggen. Ne? Ja.
Ach so, damit man dich dann subben kann.
Ja genau, dann könnt ihr mir auf Twitch subscriben. Soll ich es machen?
Ja, mach mal, aber da rantest du noch mehr als hier.
Ja, das ist dann halt mein privater Livestream.
Aber ich schaue ab und zu mal rein und dann finde ich es langweilig, dann gehe ich wieder
raus. Ja, weil du keinen Geschmack hast.
Vielleicht auch, weil ich kein Gamer bin.
Das ja, ist erstens das und zweitens, ja, keine Ahnung, sind auch Sachen, die dich vielleicht jetzt nicht so interessieren.
Wir packen Link mal in die Shownotes.
Ja, genau, in die Shownotes. Ich heiße Kyru, K-Y-R-U-U. Schaut mal vorbei, vielleicht streame ich ja, genau. Was ich derzeit sogar mache, ist on-stream die Podcast-Seite redesignen.
Ach stimmt, das könnte tatsächlich für unsere Hörer tatsächlich spannend sein, weil du möchtest uns ein neues Blog verschaffen, weil wir das Blog von Podigy jetzt nicht so mega nice finden.
Das ist ziemlich kacke.
Genau, und bevor wir dann große Werbekampagnen starten und die gehen dann alle auf diese nicht so schöne Seite,
ja,
wollen wir das eher nice machen, damit die Sache auch gut ausschaut, wenn man da auf Instagram nach oben wischt.
Ja, und das will ich noch, das will ich auf jeden Fall noch umsetzen und das würde ich dann onstream machen. Aber genau. Kommen wir zum nächsten Thema.
Kommen wir zu den News. Lustige Dinge sind passiert. Ja. Apple hat
überteuerte Kopfhörer auf den Markt gebracht.
Und ich bin echt überrascht, wie teuer man so Kopfhörer machen kann. Also vielleicht mal von vorne. Apple hat, nachdem die Gerüchte jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre alt sind, endlich die AirPods Max rausgebracht. Das sind genau genommen einfach nur Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer.
Ich finde es auch lustig, dass sie es AirPods nennen.
Genau, weil eigentlich hätte ich damit, also Pods finde ich okay, weil alles, was irgendwie Musik macht oder Geräusch macht, bei Apple heißt Pods.
Ja.
So iPod, AirPod, diese Lautsprecher hat vor dem Namen. Was ich allerdings,
HomePod,
genau, was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum es R heißt, weil das Ding sieht irgendwie aus, als würde es 10 Kilo wiegen und man kann es auch nicht irgendwie klein machen. Also
nee.
Wir haben hier ja auch Kopfhörer auf dem Kopf, die sind schon ziemlich sperrig und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was der Anwendungsfall von diesem Ding ist, weil sie kosten halt unglaublich viel und sie können eigentlich unglaublich wenig. Also der Preis ist tatsächlich 597 Euro, also 600 Euro für Over-Ear-Kopfhörer und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, wofür dieses Geld, weil wir haben hier Referenzkopfhörer auf dem Kopf, die werden im Studio verwendet, da sind sich eigentlich alle Audio-Engineers einig, dass die mega linear sind und total geil und man kann alles damit hören, was man hören möchte und die kosten halt maximal, wenn man wirklich top of the line nimmt, 400 Euro.
Aber die sind auch kabelgebunden.
Die sind kabelgebunden, ja, aber dann kostet dieses Bluetooth-Modul tatsächlich 300 Euro.
Aber das darüber gut zu machen, das ist schon was anderes als jetzt so, ich meine, gute, also richtig gute Bluetooth-Kopfhörer, so die besten von Sony kosten 260 oder so oder 300.
Das ist immer noch halb so teuer.
Ja, aber es ist halt Apple, ne?
Also diese Preisgestaltung, ich verstehe sie nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mehrwert hier gegeben ist.
Und vor allem, man kann sie, also was ich interessant finde, was sie gemacht haben, die haben die Digital Crown oder wie man die auch immer nennt.
Ja, genau,
also
von diese der Apple Krone, Watch, die genau, haben sie recycelt Apple. Und dann da drauf gelötet.
Ja, finde ich aber cool tatsächlich,
ja, ist
weil
ein gutes Interface.
Sehr intuitiv, Lautstärke mit dem zu regeln und dann halt wahrscheinlich noch Klick. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert,
doch,
aber.
Man kann klicken, man
genau.
kann klassische Moves, also irgendwie Doppelklick für weiter und Dreifachklick für zurück.
Aber
und
wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ich hätte gerne gesehen, sowas wie Touch-Sensitivität auf den Seiten von den Kopfhörern. Also, dass du quasi so swipen kannst, so wie bei den Sony WH-XM3000 irgendwas.
Ja, das geht nicht. Und hast du gesehen, wie hässlich dieses Case ausschaut?
Ja, vor allem ist das ist halt auch einfach nur, also es heißt Smart Case oder so, aber was das Case essentiell macht, ist einfach nur ein Case sein und es macht nichts.
Doch, es macht tatsächlich was und das ist auch nochmal ein ganz großes Problem. Die Kopfhörer gehen nur dann aus, wenn sie im Case sind. Das heißt,
ja, genau, die gehen dann in so einen Low-Profile, gar keine
Low-Power-Mode.
Ja, Low-Power-Mode.
Genau,
wir
brauchen dann weniger Akku. Das heißt, wenn man sie so, wie man eigentlich jede Kopfhörer einfach mal so auf den Schreibtisch legt, dann verbrauchen die nach wie vor Strom und bleiben verbunden.
Also bist du dir sicher, dass die nur im Case das machen?
Ja, das haben die ganzen Reviewer gesagt. Also
Oh mein Gott, wie dumm.
Kurzer Disclaimer, wir haben ja keine rumliegen, weil dieses Geld ist es echt nicht wert.
Ja.
Aber die Reviews, die ich bisher gelesen und gesehen habe, unter anderem auch von von dem werten Herrn Gruber, der das immer sehr gut macht. Der hat definitiv gesagt, dass sie nur dann ausgehen oder in diesen Low-Power-Mode gehen, wenn sie tatsächlich in diesem magnetischen Ding drin liegen.
Also das ist doch komplett dumm. Selbst wenn ich will das mal nicht in das Case legen, sondern einfach auf den Tisch, weil ich es gerade nicht benutze. Warum gehen die dann nicht auch in den Modus?
Nach zwei Stunden, glaube ich, und man kann es nicht umstellen.
Ah ja, perfekt. Super. Also ja. Das ist wirklich dumm.
Ist nicht so gut gemacht. Also ich verstehe das Produkt nicht. Ich kann es, ein Anwendungsfall fällt mir ein bisschen ein, weil die können auch dieses Spatial Audio oder 3D Audio, wie es auf Deutsch heißt, das können die. Und damit sind sie die einzigen Over-Ear-Kopfhörer, die diesen Standard unterstützen.
Krass.
Und dafür dann aber die 600 Euro bezahlen, ist es wahrscheinlich nicht wert, wenn man Spatial Audio möchte. Die AirPod Pros, die können das genauso gut. Es ist ein nices Ding. Also ich weiß nicht, ob du Mandalorian mal angeschaut hast oder angehört hast mit diesem 3D-Audio. Das ist schon ziemlich gut. Also gerade wenn es Raumschiffe oder irgendwelche atmosphärischen Geräusche auf fremden Planeten kommen, das ist schon nice. Man denkt tatsächlich, man hat keinen Kopfhörer auf, aber das geht auch mit den AirPod Pros, die weit weniger als die Hälfte kosten.
Ja, bitter würde ich sagen.
Ja, Luxusgegenstand. Ja. Ein paar Leute werden sich das shoppen und werden es dann ganz stolz durch die Gegend tragen.
Und vor allem im Vergleich zu den, haben die Active Noise Cancelling?
Ja, haben sie, aber dasselbe Active Noise Cancelling wie die AirPod Pros. Also das kommt jetzt nicht auf ein Level von Bose oder
und
von,
ich find
von
halt, Sony. Ich finde halt vor allem bei den AirPods Pro quasi diesen Workflow eigentlich ganz cool. Wenn zum Beispiel, was ich immer mache, ich bin halt irgendwie im Rewe und kaufe da halt ein, habe halt die AirPods drin, komme ich zur Kasse und dann pausiere ich halt den Song, drücke lange, dass ich quasi was höre.
Ja, also dieser Transparency-Mode, der wird mit denen auch gehen, denke ich.
Ja, ja, klar, aber ich finde es nicht so rude, wenn ich jetzt die AirPods drin habe und dann noch was höre, als wenn ich jetzt Over-Ear-Dinger habe, weil dann checkt halt niemand, dass ich noch was höre.
Ja, das stimmt. Weißt, das ist schon, also das ist als soziales Signal schon mal was anderes, wobei ich auch dieses soziale Signal gerne bewusst einsetze, zum Beispiel im Fitnessstudio, weil ich will einfach nicht angelabert werden.
Ja, das stimmt.
Da ist es dann schon nice, wenn man da auch irgendwie seine Umwelt kommunizieren kann. Ich habe gerade keinen Bock auf Gespräche.
Ja gut, kommen wir zum nächsten. Das sieht aus wie Homebrew.
Ja, und es ist auch Homebrew und Homebrew ist jetzt tatsächlich ready for M1.
Geil.
Also während
hast du schon ausprobiert?
Ja, habe ich. Und es tut nicht. Okay. Also die offizielle Aussage ist, ja, installierst dir mal am besten parallel, sodass die Binaries nativ für M1 in einem anderen Ordner landen und kümmere dich dann so ein bisschen manuell um das Linking, ob du jetzt die native Binary möchtest oder die nicht native Binary. Also die News ist jetzt nicht, es funktioniert für M1, sondern die News ist, es gibt jetzt einen Weg, es unter M1
laufen zu lassen
und es zu testen. Das ist vielleicht die richtige News. Ich hab's auf dem Schirm. Es ist mal installiert und ich schaue mal, welche Pakete dann nativ für M1 laufen. Aber so viele sind es noch nicht. Also die großen sind es nicht. Es sind eher so die kleinen. Es gibt auch eine schöne Liste von Tools, die schon für M1 funktionieren.
Das ist aber schon viel.
Natürlich.
Heiliger. Wir sind noch nicht mal halb durch. Naja.
Wir sind gerade bei C. Also ich pack's mal, ich pack's mal in die Shownotes und da kann man dann mal schauen, was da
mit
so alles
M1 meinen wir übrigens den neuen Chip. Genau. Prozessor von Apple.
Richtig.
Falls also man M1, jetzt die vorherigen Folgen nicht gesehen hat.
Genau.
Gehört.
M1 ist der Produktname für den Apple Silicon, für den ARM-Prozessor, für den neuen von Apple.
Genau. Facebook.
Es gibt dann ein Urteil vom Oberlandesgericht München, dass es Facebook erlaubt, den Klarnamen zu erzwingen.
What?
Ja. Also da hat wohl offensichtlich jemand geklagt, er oder sie würde gerne ein Pseudonym verwenden und Facebook hat dann diese Person gesperrt und das ist offensichtlich jetzt bestätigt worden, dass das geht.
Also die dürfen jeden sperren, der nicht seinen echten Namen verwendet.
Genau, und da gibt es auch ein ordentliches Gerichtsurteil für.
Ja, okay, das haben die ja vorher auch schon so gemacht. Das kann ich aus erster Hand so bestätigen, weil bei meinem Facebook-Account war das auch so.
Wurdest du etwa gesperrt?
Ja, ich hieß vorher Lukas Lightning und dann hat mich, glaube ich, irgendjemand reported oder so. Dann war mein Facebook-Account gesperrt. Dann habe ich irgendwann, also dann habe ich den selber quasi deaktiviert und habe dann irgendwann mich in Spotify eingeloggt und der war mit meinem Facebook-Account verlinkt. Und dann war der wieder aktiviert, ich konnte einen neuen Namen setzen und kein Stress. Eigentlich hätte ich noch einen Ausweis schicken müssen, aber war denn dann danach irgendwie wieder egal, dass da war wahrscheinlich der Workflow nicht richtig designt.
Ja, vermutlich. Also ja, ich kann ein bisschen verstehen, warum Facebook das möchte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit der zunehmenden Propaganda, die auf Facebook geteilt und verbreitet wird, ist es auch kein Fehler, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, ob das jetzt ein Sockenpuppen-Account ist, irgendein Troll oder vielleicht auch eine echte Person. Deswegen, ja, ich sehe es ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen.
Ja.
Also gerade, weil meine Sympathie sich mit Facebook echt in Grenzen hält, beziehungsweise mit den Menschen, die dort ihre Inhalte ins Netz blasen, ist alles, was da ein bisschen einen Deckel draufsetzt, ganz gut.
Ja, sehe ich auch so in gewisser Weise, aber naja, das kann man sehen, wie man möchte.
Dann noch ein Thema, das mir sehr aufgefallen ist und was ich ein bisschen unschön finde. Es gibt einmal im Jahr eine Studie, in der Grundschülerinnen in überprüft werden, wie nice sie denn die Inhalte können.
Nur und Mädchen?
Nein, SchülerInnen, also Schüler und Schülerinnen. Und da werden alle OECD-Staaten mit abgefragt und es kam eigentlich raus, dass die Leistungen in Mathe und in den Naturwissenschaften katastrophal sind.
Nicht bei mir.
Nicht bei dir, aber offensichtlich im Durchschnitt. Also da sind wir deutlich, deutlich unter dem Schnitt und haben uns seit 2015 auch ordentlich verschlechtert.
Das ist nicht gut.
Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Ja. Aber warum ist die Frage, ne?
Ja, genau. Das gilt es halt jetzt zu klären. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Also ich habe immer noch so das Gefühl, dass Mathe und Naturwissenschaften so von einfach aus einem kulturellen oder aus einem Erziehungshintergrund immer so als Buch mit 7 Siegeln verkauft werden. Hm. So, ich war schon noch nie gut in Mathe.
Ja.
Mathe ist nur was für Jungs.
Ja, das
höre ich. In Mathe muss man halt verstehen und ich verstehe das nicht. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ja, finde ich auch. Also das mit den Jungs ist, glaube ich, nicht mehr so krass vertreten, aber ich finde dieses, ja, ich konnte noch nie Mathe, das habe ich in meiner Schulzeit vor allem sehr, sehr oft gehört oder auch immer noch so von Leuten, ja, ich war noch nie gut in Mathe und dann brauche ich mir doch keine Mühe geben und so. Ich finde vor allem, also das ist natürlich Präferenz, aber ich finde die naturwissenschaftlichen Fächer eigentlich die geilsten. Also vor allem merke ich das jetzt, wie krass ich zum Beispiel Physik jetzt brauche, weil ich jetzt ein bisschen mit so Home Automatisierung rumspiele und da halt ein bisschen löte und so und da halt Schaltpläne und sowas verstehen muss. Und wenn ich da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr in Physik aufgepasst hätte, dann würde ich da auch deutlich mehr verstehen. Und ich finde es eigentlich alles ziemlich cool, was so naturwissenschaftliche Sachen angeht. Aber anscheinend nicht die Allgemeinheit.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die ganze Pädagogik, zumindest das, was ich so mitkriege, immer noch dieses Lernen in den Vordergrund stellt und weniger das Verstehen.
Ja, ich glaube auch.
Man kann sowas wie Geschichte oder meinetwegen auch Biologie halt lernen, so schön frontal, so funktioniert es, so lernen wir es auswendig. Das hier ist der Zitronensäurezyklus, so Schritte 1, 2, 3, 4, 5. Zähl's mal runter und weniger um das Verstehen.
Ja.
Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum hier, und das finde ich sehr beängstigend, 25% der getesteten Schüler und Schülerinnen als leistungsschwach klassifiziert werden in Mathe.
Ach, krass.
25%. Das heißt, jede vierte Schüler, jede vierte Schülerin bekommt von dieser internationalen Studie die schlechteste Schublade, nämlich leistungsschwach. Und das ist eigentlich ein Warnsignal. Also da muss man was tun.
Es kann natürlich auch sein, dass es teilweise auch an Schulen liegt und wie die das machen, weil ich hatte jetzt letztens einen sehr guten Vergleich, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der auf einer Privatschule war, katholische Privatschule, und wenn ich das so mit der Realschule hier verglichen habe, das ist schon nochmal was anderes.
Also. Ja, das nehme ich auch wahr. Also ich habe auch Kontakte zu Privatgeschulten, also zu Menschen, die auf einer Privatschule waren. Und da ist das Level einfach ein ganz anderes. Aber warum muss man in Deutschland an die Privatschulen gehen, um gute Schüler zu finden?
Ja.
Und also Taiwan, Hongkong und Singapur liegen in dieser Studie, liegen die leistungsschwachen Schüler in Mathe bei unter 5%.
Puh.
Also da ist es dann tatsächlich nur jeder 20. und nicht jeder 4. Und das ist, denke ich, ein ganz großer Unterschied.
Ja, definitiv. Ja, mal gucken. Wir hatten ja schon mal den Talk über Schulen.
Genau, und mit David, der sich da auskennt. Und ich glaube, wir werden das Thema Bildung hier weiterhin begleiten.
Ja.
Und weil es uns einfach wichtig ist, oder weil es mir wichtig ist, dir wahrscheinlich auch.
Ja, mega.
Dass die Menschen gleiche Chancen haben, und das ist selten ein Problem der individuellen Menschen und viel öfters ein Problem des Systems.
Ja. Kommen wir zum Thema der Woche?
Genau, zum Thema der Woche. Das Thema, das wir letzte Woche wegen viel zu vielen News einfach mal aufgestundet haben. Und zwar wollen wir mal reden über Performance-Optimierungen.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Softwareentwicklung. Also da geht es einfach darum, man hat eine Software und die ist jetzt erstmal langsam oder sie performt nicht so, wie man es gerne hätte. Und was kann man dann tun?
Und neuschreiben.
Neuschreiben, wegwerfen und neuschreiben. Das ist tatsächlich wahrscheinlich sogar die ökonomisch sinnvollste Idee.
Weil Refactoring einfach verdammt viel Zeit braucht.
Viel Zeit braucht und teuer ist. Aber wir wollen trotzdem mal ein paar Methoden diskutieren und durchgehen, die uns da in den letzten 10 Jahren, zumindest meiner Praxis, begegnet sind und die Erfolg gebracht haben.
Ja.
Da will ich mal ganz unten anfangen mit den theoretischen Überlegungen, weil das ist, glaube ich, das Erste, was man machen kann. Also wenn man so eine Stelle, so einen fetzen Softwarecode vor sich hat, dann kann man sich eigentlich mal überlegen, wie performant ist der denn und welchen Aufwand hat denn dieser Code? Und da ist die große Frage nicht, wie teuer ist ein Durchlauf, sondern man schaut sich den Code an und man denkt sich, ja, das ist ja nett, ich mache hier ja das und das und das und das und das, sondern das hauptsächliche Problem ist dann, wie oft man das und das und das macht. Und dann ist die nächste Überlegung, wie oft man denn das tun muss, was man da tut, abhängig von der Eingabegröße, also zum Beispiel von der Länge der Liste oder von der Größe des Textes oder von der Anzahl der Datensätze, der Objekte, die man jetzt in die Methode reintut.
Mhm.
Und da gibt es da hat sich so ein bisschen eingebürgert, die Objekte in Aufwandsklassen einzuteilen. Und die werden mit den Landau-Symbolen dargestellt. Hast du die in der Ausbildung kennengelernt oder sind die da nicht Teil davon? O von N und so?
Nope. Da haben wir überhaupt gar nicht drüber geredet, tatsächlich.
Okay, also das finde ich immer zumindest mal für die grundlegenden Dinge, für die erste.
Welcher Themenbereich ist das? Stochastik? Nee,
das ist Statistik? Eher so Algorithmen einfach.
Ah, okay,
also Algorithmen. Tatsächlich so, da wo man auch so Pseudocode und so lernt, sollte man das eigentlich tun. Also machen wir mal ein Beispiel. Wenn ich eine
unsortierte Liste habe.
Ja, das ist viel zu komplex, viel zu komplex. Wir fangen mal ganz, ganz einfach an. Wir haben eine Liste von Büchern und ich möchte den Namen von jedem Buch auslesen.
Ja.
Dann ist das wahrscheinlich
1.
Nee.
Nee, N gleich N.
Also O von N würde ich dann einfach sagen. Das heißt,
O von N, genau.
Das heißt, der Algorithmus hat den Aufwand O von N. Das heißt, für N Bücher muss ich N mal was machen. Jetzt mal ganz, ganz, ganz vereinfacht gesprochen, die genaue Definition.
Genau, weil ich ja nur einmal durch alle Bücher gehen muss, um einmal alle Namen auszugeben.
Genau, richtig. Und jetzt wollen wir jetzt die möglichen Pärchen ausgeben, die wir in der Schulklasse bilden können. Also als ich in der ersten Klasse war, da mussten wir zum Sportunterricht immer in Zweierpaaren laufen. Und jetzt will ich mal einfach alle Rekombinationen ausgeben, die man machen kann aus den Schülern einer Klasse. Und jetzt ein ganz, ganz, ganz naiver Algorithmus würde jetzt einfach erstmal durch alle durchgehen und würde dann nochmal durch alle durchgehen. Also er würde dann sagen, für alle Schüler und würde dann die Pärchen ausgeben.
Wie hoch ist das dann?
Ja, das ist dann
N hoch O? Nee.
N mal N. Also ich muss N mal N und das ist N Quadrat.
Ach, ein Quadrat. Ach,
genau. Okay. Das heißt, ich habe da jetzt einen quadratischen Aufwand. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Aufwandsklasse, die will man gar nicht haben. Was wächst denn schneller als irgendwie N als Basis und eine feste Zahl als Exponent? Was ist denn da noch schlimmer und noch doofer?
Wenn der Exponent ja, genau, keine feste Zahl ist.
Ja genau, wenn der Exponent meine Laufvariable ist. Ja. Das heißt, ich habe exponentielles Wachstum. Und das genügt eigentlich schon, um mal zum ersten scharfen Hinsehen mal zu sehen, habe ich da einen Scheiß-Algorithmus, einen totalen Quatsch-Algorithmus oder einen halbwegs performanten Algorithmus. Also einfach mal zu überlegen, welche Aufwandsklasse hat er denn? Und jetzt sind wir natürlich auch mal ein bisschen akademisch unterwegs und müssen jetzt mal definieren, was denn bedeutet. Ein Algorithmus hat einen Aufwand O von N oder O von N Quadrat oder O von 3 hoch N. Das bedeutet, dass die asymptotisch obere Schranke des Algorithmus
was?
Diese Funktion ist. Und jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, was ist denn die asymptotische obere Schranke?
Also jetzt kann ich verstehen, warum die Leute dann keinen Bock mehr haben in der Schule.
Das kann man sich eigentlich über den Limes Superior ganz gut überlegen.
Ach ja, logisch.
Und ich würde das vielleicht mal so als stellt euch mal so ein Audiosignal vor und dann könnt ihr euch überlegen, was denn dann der Limes Superior von so einem Audiosignal ist.
Was ist Limo, was?
Das versuche ich jetzt zu erklären. Also dieser Limsup ist das, was die Funktion, die wir da angeben in der O-Notation, was die darstellt.
Darf ich kurz einen rassistischen Witz machen?
Über Limsup?
Ja, Limsup, so heißt doch der Bubble-Tea-Besitzer. Nicht gut.
Ja.
Scheiße.
Ja, doch. Also kann man lassen, aber ja. geht so. Also stellt es mal vor, ihr habt so ein Audiosignal und dieses Audiosignal wird jetzt linear leiser. Und was ist ein Audiosignal? Wir haben ein Audiosignal ist erstmal eine Welle. Das heißt, diese Funktion, die Welle beschreibt, die geht sowohl mal hoch, mal runter, mal ist sie 0 und mal ist sie minus 1 und mal ist sie minus 0,5 und mal ist sie wieder 0 und dann wabert die so rum. Der Limes Superior bedeutet jetzt aber, dass es eine Funktion ist, die immer beschreibt, was denn die größte Zahl ist, die jetzt und bis in alle Ewigkeit noch kommen kann.
Innerhalb von dieser Funktion.
Innerhalb von dieser Funktion, genau. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Audiosignal hätte oder mein Algorithmus würde jetzt durch so ein Audiosignal, das immer leise wird, beschrieben werden, dann könnte ich jetzt sozusagen einfach all diese ganzen Spitzen von meiner Audiokurve verbinden und das wäre dann meine Funktion, die den Limes Superior angibt. Und so kann man sich das auch mit dem Softwareaufwand beschreiben. Das heißt, man hat ja oft auch so Abbruchbedingungen drin oder zum Beispiel beim Sortieren könnte es ja sein, dass rein durch Zufall eine Liste schon sortiert reinkommt, dann schaue ich einmal durch, ist sie sortiert, ja geil, ich schmeiße raus, wie sie ist, dann habe ich natürlich nicht den Aufwand n-log-n zum Beispiel für Quicksort, sondern einen ganz anderen Aufwand, aber diese O-Notation, also, die gibt mir sozusagen ein Dach, so kann man sich's vorstellen, ein Aufwandsdach, wo ich mir sicher bin, egal zu welcher Zeit, ich werde immer unter dieser Funktion landen.
So, in simplen Worten ausgedrückt, O von N gibt dir immer aus den höchsten Aufwand, oder nicht?
Ja, genau.
Du hättest es auch einfach so sagen können.
Ja, das ist aber nicht richtig, weil es ist nicht der höchste Aufwand. Es kann ja auch sein, dass mein Aufwand auch ganz regulär, zum Beispiel bei der Wortlänge 3, immer den Aufwand O von 1 hat.
Mhm.
Und dann kann ich aber nicht sagen, ja, mein ganz generell gesprochen, habe ich jetzt O von 1. Das habe ich nicht.
Du meinst,
weil ich jetzt
bei alle
N angeben muss.
Ja, ja, aber der theoretisch höchste Aufwand, wenn man mit diesem Algorithmus etwas macht. Oder?
Ja, vereinfacht gesprochen, ja.
Ja. Also, so hätte ich es jetzt verstanden.
Ja,
wenn ich jetzt
glaub,
davon ausgehe.
Hast du auch richtig verstanden.
Ja, das mit diesem, keine Ahnung, was du da gesagt hast, mit diesem Superior, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht.
Gut, wer sich das mal anschauen möchte, die Wikipedia hat eine ganz gute Beschreibung dazu, aber wir wollen jetzt ja unseren Algorithmus optimieren. Und was ist da jetzt ganz einfach?
Quicksort, ach nee.
Nein. Was ist da jetzt sozusagen das, was wir jetzt mit dieser Aufwandsabschätzung gemacht haben? Wir haben erkannt, oh, wir haben hier vielleicht einen ganz hohen Aufwand implementiert. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, einen Algorithmus zu schreiben, der weniger aufwendig ist? Und das kann man dann sozusagen mit seiner Hirnmasse und mit den Fingern, mit denen man den Code schreibt, kann man dann eine auf theoretischen Überlegungen basierende Aufwandsoptimierung machen.
Ja.
Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder an unser Beispiel mit den Schülern denken, wo wir Paare denken müssen, können wir uns zum Beispiel überlegen, dass wir die Paare, die wir schon mal hatten, in der umgekehrten Paarung,
Nicht mehr brauchen,
dass wir zum Beispiel Kevin und Chantal, wenn wir die schon gepaart haben, dann brauchen wir Chantal und Kevin nicht mehr. Und da gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, diese Kombination erst gar nicht mehr durchlaufen zu müssen. Und so könnte man
Was
dann
Was wären
Aufwand,
das dann? N mal N minus N?
So gefühlt ist da ein Logarithmus drin, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, müsste ich mal ausrechnen. Aber es geht auf jeden Fall performanter. Also ich denke, da sind wir uns einig. Also
so,
wir müssen
ja,
nicht,
stimmt. Ich glaube, es ist ein Logarithmus.
Wir müssen nicht alle Paare zweimal anschauen. Müssen wir ganz sicher nicht. Und so haben wir jetzt schon eine Optimierung gemacht, einfach durch theoretisches Überlegen und scharfes Nachdenken. Das geht jetzt allerdings nur, wenn man wirklich, wirklich einfache und übersichtliche Software Teile vor sich liegen hat. Also wenn man schon isoliert hat, hey, an dieser Stelle macht's Aua und diese Stelle kann ich jetzt optimieren. Und das ist meistens nicht der Fall. Sondern man hat eher sowas wie, dieser Request braucht jetzt viel, viel, viel zu lang. Oder wenn ich da klicke, dann braucht es 10 Sekunden und das ist viel zu lang. Und man weiß eigentlich gar nicht, welcher Teil der Software denn das Problem ist.
Da braucht man Metriken.
Genau. Und da gibt es verschiedene Ansätze, dass man Metriken einbaut in die Applikation. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, über Microprofile Metrics, dass man über Annotationen im Java-Code oder über ganz allgemeine Konfigurationen mit so ein bisschen Aspect-Oriented Programming, dass man da exposen kann, wie lang denn die einzelnen Komponenten, sage ich jetzt mal ganz bewusst, die einzelnen Layer einer Anwendung denn für die Abarbeitung einer Aufgabe brauchen. Da gibt es verschiedene Tools für. Mir würde zum Beispiel einfallen, einfach die Metrics zu exposen mit Microprofile Metrics und sie dann mit einem Grafana Prometheus Stack einzusammeln und anzuzeigen. Man könnte auch eine Elasticsearch nehmen, um die Metriken einzusammeln und auszuwerten. Man kann auch einen Standard namens Open Tracing verwenden und dann in die Spans immer reinschreiben, wie lange man jetzt gebraucht hat, zum Beispiel, um die Daten zu holen, um die Daten aufzubereiten im Controller, um die Daten dann wieder zu schicken, dann die Zeit vom Netzwerk kann man in diesen Trace reinschreiben. Das haben wir auch schon in der vergangenen Folge mal erklärt. Also da habe ich jetzt dann Tools, mit denen ich diese Metriken anschauen kann. Das funktioniert passiv. Was heißt passiv? Das heißt, diese Metriken werden immer erhoben und ich kann sie dann anschauen. Jetzt gibt es das Ganze aber noch aktiv. Und das ist dann, wenn man einen Profiler verwendet. Was ist jetzt ein Profiler? Ein Profiler schaltet sich jetzt im Kontext von Java auf die unterste Ebene, die es bei Java gibt, nämlich auf die JVM, auf diese Java virtuelle Maschine, und misst dann aktiv nach, wie lang einzelne Methoden gebraucht haben. Also der sagt dann tatsächlich so, deine Methode, Bildepaare aus Schülern hat jetzt, ich messe da jetzt nach und ich habe die jetzt irgendwie 500 Mal vorbeifliegen sehen, vielleicht war es ein bisschen mehr, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 500 Mal gekommen ist. Die hat die mittlere Messung, die ich da gemacht habe, ist, dass die, was weiß ich, 5 Sekunden gebraucht hat. Und dann kann ich in diesem Profiler sozusagen im Programmcode durchklicken, in einem Baum, um zu sehen, welche Methoden wie lange gebraucht haben. Diese Profiler gibt es entweder für Java kostenlos. Da ist der Java Flight Recorder mit so ein bisschen einer komischen Lizenzgeschichte. Also ich glaube, früher war es mal nur mit einer offiziellen Oracle-Lizenz zu haben. Inzwischen ist es irgendwie so halb Teil von einer freien Paketierung. Da muss man gegebenenfalls noch ein bisschen nachschauen. Und wenn man echt viel Geld im Geldbeutel hat, dann kann man sich den YourKit Java Profiler gönnen. Der ist relativ teuer, kann aber auch ziemlich viel. Und der kostet, glaube ich, ein bisschen weniger als 1.000 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, er ist tatsächlich ein bisschen günstiger geworden, 499 Euro, wenn man nur eine Lizenz braucht.
Ja, aber der soll richtig nice sein. Damit kann man auch Minecraft profilen.
Ja, kann man tatsächlich, weil Minecraft ist in Java geschrieben. Also ich bin eigentlich relativ froh, das mal vielleicht als Side-Note, dass ganz, ganz, ganz viele neue, junge Entwickler Java gelernt haben über Minecraft. Das ist echt viel, viel wert. Und ich sehe gerade, also wir haben hier eine Floating-Lizenz, wenn man praktisch für die ganze Firma eine Lizenz möchte, dann kostet die relativ viel.
Weißt du was, Markus?
299 Euro, was denn?
Wir müssen einfach ein richtig gutes Spiel in Java entwickeln und dann kriegen wir die ganzen jungen Leute und dann können die bei uns Ausbildung machen und dann kriegen wir die als Mitarbeiter. Voll schlau.
Du meinst, wir sollen sozusagen als Recruiting-Maßnahme ein kostenloses oder ein Freemium-Java-Game rausbringen, so wie Minecraft?
Nee, nicht mal. Wir können das ja, Minecraft hat auch Geld gekostet. Aber ist halt voll durch die Decke gegangen.
Ja, ich habe dummerweise keine Idee für Spiele.
Ja, ich aber.
Ja, dann.
Let's go.
Dann let's go.
Okay.
Und dann können wir das profilen mit YourKit. Das ist sozusagen eine aktive Methode. Also passiv ist, wir exposen Metriken. Aktiv wäre, man lässt so einen Profiler mal auf die JVM und der gibt dann aus, wie lange die einzelnen Methoden brauchen. Und dann gibt es noch so eine dritte Methode, die man hauptsächlich im Testkontext macht. Das sind Microbenchmarks. Da gibt es den JMH, den Java Metric Harness heißt der, glaube ich, oder Benchmark irgendwas. Was ist da für die Abkürzung? Weiß man nicht. Der Java Microbenchmark Harness, so ist es. Und damit kann man aktiv nachmessen. Also das wäre so das Pattern, dass man zum Beispiel durch die theoretischen Überlegungen, die ich am Anfang erklärt habe, zwei alternative Implementierungen hat. Und dann kann man mit diesem JMH diese einzelnen Implementierungen gegeneinander antreten lassen, 1000 Mal nacheinander ausführen und die Zeit messen und dann anschauen, welche das besser ist und welche das performanter ist.
Ja.
Gut.
Weiter geht's.
Das mal so, wie ich jetzt herausfinde, wo ich denn Probleme habe. Dann haben wir jetzt gerade vorhin schon über so theoretische Konstrukte gesprochen, also Algorithmen verbessern. Das ist ganz, ganz, ganz selten ein Flaschenhals. Man hat oft Probleme, weil man mit zu vielen Objekten zu tun hat, weil man Objekte irgendwie 1000 Mal lädt, weil Observer triggern und weil...
Weil man 50 mal den Tree neu darstellt.
Genau, weil man irgendwie den Tree 50 mal aus der Datenbank lutscht, obwohl man ihn eigentlich nur einmal hätte laden müssen. Das sind so die klassischen Probleme, warum Anwendungen langsam sind. Und da ist jetzt die Frage, was kann man da dagegen tun?
Besseren Code schreiben.
Ja, genau. Zum Beispiel durch Caching. Caching ist so ein ganz, ganz, ganz klassischer Ansatz, um das Laden von Daten zu vermeiden. Was bedeutet das? Stellen wir uns vor, wir haben eine Datenbank wieder mit den Namen aller Schüler und ich möchte jetzt eine Klassenliste ausgeben. Und zwar möchte ich eine Klassenliste ausgeben ganz, ganz, ganz oft. Dann könnte ich jetzt entweder jedes Mal, wenn jemand diese Klassenliste laden möchte, könnte ich diese Klassenliste sagen, so, geh mal an die Datenbank und hol mir alle Schüler. Rödel, 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 ach, das sind alle Schüler, ja, gib ihnen mal den Namen, oh, und dann brauche ich noch die Adresse. Dann hole ich dir auch noch rödel, rödel, rödel und hier sind die Adressen und dann werden die ausgeprintet. Die Schüler einer Klasse verändern sich in der Regel nicht. Also
jährlich.
Die ändern sich hier jährlich oder vielleicht mal bei einer Adressänderung. Das heißt, ich kann dieses Ergebnis, das ich bekommen habe, zwischenspeichern. Und das ist genau das, was ein Cache macht. Das ist ein Zwischenspeicher der Objekte, die ich teuer irgendwo herholen muss aus einer Datenbank oder aus einer Textdatei von der Platte oder vielleicht sogar Berechnungsergebnisse, die ich habe, dass man diese Objekte dann cached, also zwischenspeichert. Und da gibt es verschiedene Methoden, das zu tun. Es gibt sogar innerhalb der Java Enterprise Spezifikation den sogenannten J-Cache, den man verwenden kann. Das ist dann einfach ein Interface, welches dann entsprechend implementiert wird. Zum Beispiel von ehcache.org, den man verwenden kann, um Objekte, die man teuer gefetcht oder geholt hat, in Java zu cachen. Oder wenn es dann ganz groß sein soll, kann man sich auch den Hazelcast holen, das Hazelcast. Ist dann nochmal eine, sogar ein verteilter Cache. Also da kann ich dann Objekte auch übers Internet oder über verschiedene Nodes hinweg zwischenspeichern. Das macht man häufig mit sowas wie Analyseergebnissen oder irgendwelchen Transaktionsdetails, die man in verteilten Systemen haben möchte.
Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, Caching kann auch gefährlich sein.
Oh ja, was kann denn da passieren?
Zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich ich schreibe neue Daten in die Datenbank, jetzt denkt aber irgendwie die Anwendung, ach ja, das habe ich doch gecached, gib mir immer das gecachte Ergebnis zurück. Erstens denkt man vielleicht nicht direkt als erstes an den Cache und zweifelt erstmal seinen normalen Code an, ach, der schreibt es gar nicht rein oder etc. Da kann sehr, sehr viel schief gehen, auf jeden Fall. Und man kann auch oft sehr, sehr oft einfach brauchen, so auch sehr viel im Frontend. Es hatten wir auch letztens, dass dann wir die Anwendung irgendwie neu deployed haben, aber durch Cache dann nichts geladen hat und dann so, warum funktioniert es denn nicht? Und das kann manchmal echt sehr wehtun.
Ja, das tut es tatsächlich. Das Hauptproblem von einem Cache ist, dass die Dinge zu lang drin bleiben im Cache, wenn es inzwischen schon neuere Daten gibt.
Genau.
Und bei verteilten Caches ist es, das wäre eine ganze Podcast-Folge für sich. Vielleicht machen wir das auch mal so drüber reden, welche Probleme man denn hat, wenn man Daten verteilt, speichern und bereitstellen möchte. Da kommt man in Problemklassen, die ganz komplex sind.
Ja, also dann habt ihr nicht nur das Performance-Problem, sondern dann, dass da eure Anwendung nicht mehr funktioniert.
Genau, dann hat man auch das Problem, dass die Daten nicht mehr echt sind und dass die Daten nicht mehr das sind, was man eigentlich haben möchte.
Genau, Datenintegrität ist dann natürlich nicht mehr so gegeben.
Genau, die ist dann ziemlich hops.
Ja.
Was man auch noch machen kann, das wäre die zweite Möglichkeit, die sich anbietet, ist Lazy Initialization oder Lazy Loading. Und das ist ein Pattern, welches eigentlich weniger gefährlich ist. Bleiben wir wieder bei, denken wir an unsere Liste von Schülern. Da könnte ich jetzt zum Beispiel erstmal die Liste von Schülern laden und aber die Adressen noch nicht.
Genau.
Und erst dann, wenn man in der UI auf Zeige mir die Adresse klickt, erst dann wird die Adresse nachgeladen.
Ist ja quasi auch das Pattern, was GraphQL verfolgt, indem man limitet, welche Daten übergeben werden und so quasi performance-mäßig sagen kann, ich möchte jetzt nur den Teil haben, weil ich nur den brauche.
Genau, aber wenn du das schlecht implementierst, dann lädst du natürlich alles.
Ja.
Und filterst dann im Arbeitsspeicher aus, was du zurücklieferst. Wenn du es gut implementierst, dann schaust du nach, was denn überhaupt gequeried wurde und gibst dann auch tatsächlich nur das zurück, was in der Query drinsteht.
Genau, weil dann weniger Daten, schnelleres Ergebnis, logischerweise.
Genau, und das ist tatsächlich sogar in dem JPA-Standard sauber spezifiziert, wie man die Daten aus einer Datenbank holt. Da kann man über den Fetch-Type angeben, eager oder lazy, und da genau dann sogar in der Klasse angeben, ob man jetzt die Adresse immer mitladen möchte oder
genau.
Nicht.
Genau. Lazy Loading ist vor allem auch bei, ich glaube, Rekursion oder halt genesteten Daten wichtig.
Ja, definitiv.
Wenn jetzt zum Beispiel man irgendeine, ja okay, da rede ich jetzt von einer Graphendatenbank, aber Relationen hat, dass man da auf jeden Fall nicht alles holt, weil in der Relation kann dann noch eine andere Relation sein und dann hat man da einen riesen Schwanz. Okay, das klang jetzt falsch.
Ja, so oder so hat man den. Und das Problem ist dann, dass die Daten einfach
Wie sagt man denn dazu?
Einen Rattenschwanz ist
vielleicht. Einen Rattenschwanz, ja, genau. Das wollte ich sagen. Tut mir leid. Genau, hat man einen riesen Rattenschwanz, obwohl einen das gar nicht interessiert.
Ja, und manchmal ist es aber auch so, dass man ganz bewusst eager laden möchte. Ich denke da an ein klassisches Lehrbuchbeispiel, die Rechnung zum Beispiel. Man will selten eine Rechnung ohne Rechnungsposition oder man will selten eine Rechnungsposition ohne die Rechnung außenrum. Ja. Also manchmal macht es auch Sinn, ganz bewusst eager zu laden, um dann nicht wieder ein Performance-Bottleneck zu haben, weil man zuerst mal den einen Teil lädt und dann irgendwie einzeln hinterher die nächsten Dinge. Also mit diesem eager und lazy Loading, da muss man auch ganz, ganz, ganz eng an der Domäne und an der User-Story entlang gehen, was sich da anbietet.
Gut.
Dann möchte ich noch eine Sache ganz dringend sagen, nämlich das Observer-Pattern. Und das Observer-Pattern ist vor allem beim Reactive Programming mit diesem Subscribe und Publish ad finitum, sagt man so, ad Perfektion, zu Perfektion geführt. Wenn man das nämlich richtig macht, und das wäre sozusagen der heilige Gral des performanten Implementierens, dann werden tatsächlich Dinge nur gemacht und Dinge nur geladen, wenn sich tatsächlich jemand für interessiert. Und zwar völlig automatisch.
Logischerweise.
Das heißt, komplett entkoppelt nach dem Motto, wenn die Seite geladen ist, werden überhaupt die Daten aktualisiert. Ja. Nur dann, wenn es gerade jemanden interessiert, werden die Daten aus der Datenbank geladen. Und das, was sich jetzt hier so selbstverständlich anhört, ist in der klassischen Softwarearchitektur ultra schwer zu machen.
Ja, mega. Also man kann fast nie überall das Observer-Pattern benutzen, weil es nochmal eine Komplexität voraussetzt, die manchmal einfach nicht gewollt ist,
genau,
sage ich
da
mal.
Ist. Ja. Und wenn man aber ganz stringent und vielleicht auch ein Framework verwendet, ich denke jetzt da zum Beispiel an den Redux Store, den es glaube ich sowohl in React als auch in Vue.js gibt.
Ja.
Wenn man den ganz vorsichtig, richtig und gut verwendet, dann kann man tatsächlich Code so schreiben, dass der Code nur dann ausgeführt wird, wenn tatsächlich sich jemand für interessiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man gute und performante Software designen und entwickeln kann.
Genau, ein Beispiel dafür haben wir in der Vue-Folge schon genannt.
Ja, richtig. Da haben wir ordentlich drüber geredet, richtig. Ja. Und diese Performance, die ist so wichtig, dass sich da ein paar Dudes und wahrscheinlich auch Dudettes zusammengesetzt haben, um mal zu sagen, was sie sich denn unter einer performanten, mit einem anderen Wort, unter einer reaktiven Anwendung vorstellen. Und da kann ich jedem Softwareentwickler und jeder, der sich dafür mal interessiert, das reaktive Manifest, reactivemanifesto.org, empfehlen. Da werden Eigenschaften definiert von Software, die reactive sind, von Systemen, die reactive sind. Und das sollte, denke ich, ein Ziel sein, welches man sich als guter Entwickler setzt. Die wichtigsten Eigenschaften oder die Eigenschaften, die da definiert sind, heißt antwortbereit. Das heißt, ein System antwortet unter allen Umständen zeitgerecht. Es ist widerstandsfähig, resilient. Das heißt, wenn irgendwo was schief geht, wenn irgendwelche Dinge außerhalb des Systems schiefgehen,
Rollback,
dann, genau, dann muss das System in der Lage sein, damit umzugehen. Das ist vielleicht so mal der grundsätzliche Fall. Dann ist es so, dass ein System unter unterschiedlichen Lastbedingungen trotzdem antwortbereit bleibt. Also so klassischerweise der Online-Shop zu Weihnachten. Das ist dann die Eigenschaft der Elastizität. Und das ist nachrichtenorientiert, also message-driven. Das heißt, dass die, die wichtigsten Funktionalitäten entkoppelt und nicht blockierend stattfinden. Blockierend heißt, da wartet jemand und er wartet und er wartet und er wartet und er macht in der Zeit nichts anderes, sondern dass man durch diese Entkopplung über Messages, Publish-Subscribe-Pattern, meinetwegen auch auf Server, dass man da diese Nachrichtenorientiertheit hinbekommt, ja. Message-driven.
Krass, die beschreiben tatsächlich genau den Redux-Store.
Ja, genau, also die beschreiben hier relativ, genau.
Ja.
Deswegen ist, glaube ich, das auch ein gutes Beispiel für eine sinnvolle reaktive Anwendung.
Ja.
Und gut, wo ist das natürlich besonders wichtig in der UI? Also richtig. Wenn man jetzt irgendwie ein System hat, welches über Nacht irgendwelche Daten von Datenbank A nach Datenbank B pumpt und es ist völlig egal, ob das jetzt nachts um 3 oder um 3.30 Uhr fertig wird, dann ist es egal.
Tatsächlich, ja.
Aber wenn ihr mit User-Interaktion zu tun habt, dann sollte die Anwendung immer so schnell, wie es nur geht, funktionieren.
Genau. Ich glaube, das war grammatikalisch ein falscher Satz, aber...
Ich glaube, man weiß,
was du sagen wolltest.
Der Satz war auch relativ lang, glaube ich.
Ja.
Vielleicht sollte ich kürzere Sätze machen. Punkt.
Punkt. Und damit kommen wir zum Code der Woche.
Genau. Du hast
ausgesucht.
Deine Heimat automatisiert.
Genau. Ich möchte da einmal den Alex grüßen. Guter Kumpel von uns, kann man so sagen. Und zwar, der hat mich ein bisschen auf die ganze Heimautomatisierung, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, unglaublich,
ja.
Aufmerksam gemacht und hat mich da so ein bisschen aufgehypt. Also ich muss sagen, das interessiert mich gerade mega, dieses Thema, so was kann ich alles automatisieren, vor allem auch so, nicht nur, ich kaufe mir jetzt hier irgendwie von den bestimmten Marken, irgendwie ich kaufe mir Philips Hue-Lampen und was weiß ich, sondern einfach mal mit Mikrocontrollern, Stichwort ESP, ich glaube es ist 8266, ein bisschen rumspielen und da einfach mal über MQTT auch so smart Devices haben, die dein Home steuern können. Und da möchte ich die Software I.O. Broker mal vorstellen oder zumindest mal zeigen. Und zwar ist das quasi eine Zentrale dafür, verschiedenste Systeme miteinander zu verknüpfen. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt bei euch zu Hause, habt ihr jetzt eine Alexa, irgendwie von Xiaomi die Akara-Sensoren, dann habt ihr irgendwie noch Philips Hue und noch smarte Steckdosen von TP-Link. Das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel bei mir. Und dann habt ihr jetzt auch noch einen MQTT-Device, womit ihr zum Beispiel eure Klingel smart steuert. Dann könnt ihr das alles in den I.O.-Broker mit einbauen. Da gibt es dann verschiedene Adapter, die mit den einzelnen Systemen reden können und die Stati abrufen können. Und dann könnt ihr da Skripte schreiben, auch per UI. Blockly nennt sich das Ganze. Dann kann man da so voll cool einfach Blöcke hinziehen und quasi per Block Code schreiben. Ist natürlich nicht die Informatiker-Art, aber ja.
Ja, also Low-Code, so ein bisschen.
Genau,
so
Low-Code. Ja, genau. Ist basiert alles auf JavaScript und läuft am besten auf einem Raspberry Pi einfach, der irgendwo dann rumliegt und halt mit dem Netzwerk redet. Was man dann auch noch machen kann, ist so einen Stick für ein Zigbee-Netzwerk einstecken und dann kann man da mit Philips Hue und alle anderen Zigbee-kompatiblen Geräte steuern und dann kann man da richtig coole Automationen.
Automation.
Ja, Automation, so heißt es, oder?
Automatisierung.
Ja, aber Automation gibt's doch auch, oder?
Ich glaube nicht.
Doch.
Ist das Automation? Substantivierung, ich muss mal schauen.
Oh, Home Automation. Automation. Ja, genau.
Ja, also ist eher nee, so
Automation,
ist
okay. Eher so Automatisierung.
Automatisierung,
genau. Ja. Genau, und das kann man mit I.O. Broker machen. Es gibt auch noch andere Alternativen. Es gibt FEM, es gibt Home Assistant, es gibt Open Hub. Das ist alles Geschmackssache, je nachdem, was man braucht. Und ja, ich habe I.O. Broker im Einsatz. Und wir werden noch mehr über dieses Thema reden in einer zukünftigen Home Assistant Smart Home Folge.
Auch, wo wir dann hoffentlich auch einen Gast haben.
Genau, den vorher angesprochenen Alex vielleicht. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich werde dann auch nochmal ein bisschen über meine smarte Klingel reden, die ich derzeit baue. Und ja, seid gespannt. Also das Thema interessiert mich gerade mega. Deswegen, ja, bin ich da sehr eine große Passion habe ich da gerade für.
Genau, wenn deine Passion dann in deiner Wohnung zu Ende ist, dann kannst du ja mit meiner weitermachen.
Ja, genau.
Also hier gibt es echt noch viele Dinge. So meine Fußbodenheizung könnte ich mir vorstellen, dass man da mal ein paar Shellys reinklebt und gewisse Rollladen hier auch noch.
Ja, das ist auch, da brauchst du dann Shelly 2 oder 2.5. Ich habe mich da auch schon schlau gemacht.
Sehr gut.
Ich will dann auch mit dem Shelly noch das machen. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil ich habe in bestimmten Steckdosen habe ich keinen Neutralleiter. Und dann ist es mit dem Shelly relativ schwierig. Es gibt zwar ein Shelly 1L, aber ich habe gehört, dass da...
eine Leitung zur Heizung.
Ja, ja, mega, mega gut. Das wird erstens bestimmt voll gut funktionieren und zweitens sieht es bestimmt auch mega gut aus.
Ja, es soll auch noch gut aussehen, also Ansprüche. Ja, ja.
Nee, aber es gibt doch auch Unterschied zwischen Neutralleiter und Phase, ne? Ja, ja. Ist Neutralleiter dann Ground? Bin mir nicht sicher.
Keine Ahnung.
Ja, ich kenne mich mit Elektrik auch nicht
aus. Ich bin kein Elektriker, kein Anwalt, kein Elektriker.
Aber das ist auf jeden Fall der Code der Woche, I.O. Broker.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum No-Code der Woche, der dann von mir kommt, wenn der Code der Woche von dir kommt. Danke an David, der mir eine Zeitung empfohlen hat, beziehungsweise ein Magazin. Und dieses Magazin, das erscheint tatsächlich auf totem Baum und es heißt Neue Narrative. Und es ist ein Magazin für neues Arbeiten.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, was neues Arbeiten ist?
Nicht direkt.
Ja, also so Dinge wie agile Methoden.
Ah, okay. Aber nicht nur in der Softwareentwicklung?
Nicht nur in der Softwareentwicklung. Okay, also es geht ja jetzt, es hat ja angefangen in der Softwareentwicklung, dass man da angefangen hat, neu in Anführungszeichen zu arbeiten. Und dann kamen so Strömungen wie Holacracy und Augenhöhe.
Nee, ich glaube, es hat angefangen mit, also viel hat tatsächlich angefangen mit Toyota.
Ja, tatsächlich, ja. Genau, mit Toyota hat ja
genau, so ein agile, bisschen so Kanban,
Inkubator für agile Methoden.
Ja.
Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, da so die richtigen Impulse und so auch die richtigen Problemstellungen zu sehen. Also das ist vielleicht auch was Menschen, die andere Mitarbeiter managen, oftmals nicht zugeben, dass es einfach auch schwierig ist, Probleme in Projekten zu sehen.
Ja.
Und da muss man manchmal einfach drauf gepinpointet werden. Und das kann dieses Magazin sehr gut. Also es kann Problemfelder aufzeigen und dafür auch Lösungen anbieten. Deswegen finde ich es sehr gut und möchte es empfehlen. Neue Narrative, man kann es digital und auf totem Baum bestellen. Ich finde es auf totem Baum ganz angenehm, weil es in so schönen Pastelltönen, in einem schönen Format ganz nett ausschaut.
Aber die armen Bäume.
In meinem modischen Zeitungsständer und das relativ obszöne Cover der diesmonatigen Titanic verdecken kann.
Ja, tatsächlich.
Und gönnt euch mal Neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten.
Ja, nice.
Nicht gesponsert, ich glaube, das sind auch irgendwie so eine Genossenschaft oder irgendwie ein Verein, also alles ziemlich unkommerziell.
Ja, dann kommen wir doch jetzt zur Verabschiedung. Wir suchen immer noch
Menschen, das ist vielleicht die richtige Zusammenfassung.
Azubis, Studenten. Und Entwickler und Assistenz, glaube ich.
Ich glaube, Assistenz haben wir besetzt.
Echt?
Ja.
Aha.
Hoffe ich mal.
Das freut mich doch.
Ja.
Genau. Sonst, also Azubis 2021 Studenten und Entwickler immer.
Genau, also wir haben, glaube ich, noch einen Platz frei für Praxissemester, Sommersemester 2021. Wäre im Notfall auch aus dem Homeoffice, je nachdem, wie sich Corona so entwickelt, möglich.
Ja.
Ansonsten auch noch 1-2 Stellen für Ausbildung zum Fachinformatiker.
Genau.
/ in.
Genau. Und schickt uns Feedback auf Twitter, codeculture@codeculturepod.
Genau, und auf E-Mail. codeculture@excentra.de.
Genau.
Bleibt uns gewogen, gebt uns ein paar Sternchen und bis zur nächsten Woche.
Ja, vergisst du unseren...
Tschüss, Lukas.
Tschüss, Markus. So will ich das sehen. Stunde.